wünsche allen einen guten Sonntag. Wir machen heute weiter in Matthäus 7, in der Bergpredigt. In diesem Fall ist es jetzt Kapitel 7. Heute geht es um das Thema Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, sondern seid gute Augenärzte. Es ist Vers 1 bis 6 in Kapitel 7 und dort steht: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Wenn man sich den Text anguckt, kann man folgende Teile sehen. Ich habe das mit Fett markiert: Richtet nicht, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Das sind die Kerngedanken hier. Kannst du den Mauspointer auf den Songbeamer machen? Die Maus muss im Computer auf dem Songbeamer sein. Okay. Jetzt geht er wieder, danke, damit dieser hier aktiv ist. Die Kerngedanken sind: Richten ist gefährlich, Augenrettung braucht klare Sicht, das Heilige gehört nicht vor die Hunde und die Perlen nicht vor die Säue. Ist interessant heute, ne? Also, Richten ist gefährlich, das ist das Erste, Vers 1 und 2. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also bei dem Richten geht es nicht darum, dass wir nicht sagen dürfen, was richtig oder falsch ist. Deswegen habe ich die Parallele zur Schriftlesung erbeten von Matthäus 18. Da sieht man ja, dass jemand seinen Bruder sündigen sieht, und da wird gesagt: Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin zu ihm, halt es ihm vor zwischen dir und ihm allein, und wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Aber das ist kein Richten. Richten bedeutet, dass man einen richtet und damit auch verurteilt. Und das ist gefährlich. Sünder sind wir alle, alle ausgenommen Jesus Christus. Jesus hat nie gesündigt, niemals in Gedanken, Worten oder Taten. Wir sind anders. Wir sind geboren auf der Seite der Dunkelheit. Wir sind schon als Kinder von Adam und Eva, sind wir Sünder. In der Bergpredigt sagt Jesus später im nächsten Text: Wenn ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird das der Vater tun? Das heißt, Jesus geht davon aus, dass die Menschen, zu denen er redet in der Bergpredigt, Menschen sind, die krank sind und die geheilt werden müssen, die böse sind und die von ihrer Bosheit gerettet werden müssen. Und deswegen ist es so, wenn ich in irgendeiner Sünde, ist egal um welche Sünde es geht, einen Menschen sehe, dass er diese Sünde sündigt, und dann verurteile ich ihn, das passiert ja manchmal, dass wir das vielleicht sagen, das ist wie ein Bumerang, der uns wieder treffen wird. Es ist also gefährlich. Deswegen sagt Jesus: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und Gott hört das, und Gott notiert das, und Gott wird deine Worte benutzen, um dich zu richten. Das steht in Matthäus 12. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie reden. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Der Kontext in Matthäus 12 ist der, dass Jesus gewaltige Wunder getan hat Und dass dann seine theologischen Gegner, seine Feinde gesagt hat, haben, weil er hat einen Dämon ausgetrieben, der auch eine Krankheit verursacht hatte. Und dann haben sie gesagt, der treibt die Dämonen aus durch Beelzebul, ihren Obersten. Also das ist Satan, das ist der Teufel. Okay? Das war ein Urteil über Jesus. Und damit wollten sie den Einfluss von Jesus stoppen, weil dieses Wunder war so gewaltig, dass das löste in der Volksmenge aus die Idee, die Frage, könnte es sein, dass das der Sohn Davids ist, also der verheißene Messias. Und dann antwortet Jesus auf diese Anschuldigung mit verschiedenen Dingen und in dieser Antwort ist diese Aussage. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Richts von jedem nichtsnutzigen Wort, dass sie reden. Interessanterweise sagt Jesus, den Menschen wird alles Mögliche vergeben werden, was sie gegen mich sagen. Er sagt nicht mich, er sagt gegen den Menschensohn, aber dann meint er sich selber. Das heißt, die können so über ihn reden. Die Größe der Sünde der Pharisäer und der Schriftgelehrten, die ihn verurteilt haben, dass er durch den Geist Beelzebuls wirkt, war, er hat nicht den Geist Beelzebuls benutzt, sondern den Heiligen Geist. Und damit haben sie die ultimative Sünde begangen. Sie haben den Heiligen Geist mit Satan identifiziert. Sie haben den heiligen und allmächtigen Gott identifiziert mit Beelzebul. Und er meint, Leute, das ist gefährlich. Das ist sozusagen, wenn er in Kapitel 7, Vers 1 und 2 sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, dann ist das Beispiel, was ich jetzt genommen habe, sozusagen das größte Hammerbeispiel von einem Gericht, der wie ein Boomerang die Leute selber treffen wird. Viele von uns richten nicht in diesem großen Sinne, in diesem ultimativen Sinne, dass man das Gute und Heilige identifiziert mit den absolut Bösen. Aber interessant ist für uns, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Stellt euch eine Situation vor, wo ihr jemanden seht, über den ihr euch ärgert. Richtig so. Und dann fällt ihr das Urteil. Ich habe das manchmal gehört, ja, so einen Typen sollte man in die Wand stellen und abknallen. Ja, das ist also das Todesurteil. Jetzt stell dir vor, das Todesurteil spricht jemand aus über jemanden in einer Situation, das kann ausgelesen werden durch Nachrichten, die man sieht, aktuelle Nachrichten, wo irgendwelche Leute irgendwas ganz Schreckliches tun und du fällst dieses Urteil. 5 Jahre später und 2 Monate und 1 Woche machst du dasselbe. Du hast längst vergessen, dass du völlig unbedacht diesen Menschen zum Tode verurteilt hast. Und Gott im Gericht wird einfach sozusagen deine eigenen Worte nehmen und dir zeigen, dass du am 2. Mai 1982 über diesen Menschen so geurteilt hast und du hast es selber getan. Und du wirst nichts antworten können. Er wird deine Tat und das, was du gesagt hast, über jemand anders zusammenbringen und du weißt, dass du des Todes würdig bist. Und wenn du dann nicht Buße getan hast und Gott vergeben hast, um seine Sünden vergeben hast, ich nehme an, die meisten hier haben das alle gemacht, dann bist du in Gefahr, verloren zu gehen, dass das Urteil, das du über jemand anders gesprochen hast, dich selber trifft. Und das ist gemeint mit, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Alle Menschen, die verloren gehen, werden verdammt werden aufgrund ihrer eigenen Worte. Berühmtestes Beispiel ist David. Nathan kommt zu ihm, er erzählt ihm eine Geschichte, die ist völlig erfunden, über einen Mann, der ein Lamm hatte und das Lamm wie eine Tochter behandelt und dann ein anderer Reicher, der einen Haufen Lämmer hatte und einen Haufen Schafe hatte, einen Gast kriegt und dann diesem einen Mann das Lamm stiehlt und es schlachtet und seinem Gast gibt und David platzt der Kragen. Nathan hat so getan, wie wenn er als König jetzt der Richter ist und er hat ihm den Fall geschildert und er selber hat Uriah ermordet und er hat Bathseba verführt und er sagt, der Mann ist des Todes, das war völlig gegen die Tora. Wenn man Lamm stiehlt, wird man nicht getötet. Aber er hat sich so geärgert über dieses Schreckliche, dass ein Reicher, der superreich ist, einen Armen so unterdrückt, dass er ihm dieses Lamm stiehlt und schlachtet. Der Mann ist des Todes und er soll das also vielfältig wiedererstehen. Das war aus der Tora. Das war genau, er kannte genau die Stelle. Er wusste, hat selber das Gesetz Gottes offensichtlich gelesen, viel gelesen, wie er Salomo später sagen wird, dass er es tun soll. Und seit Monaten brodelt es in ihm. Und das Todesurteil, das er über den Lammesdieb verhängt, ist sein eigenes. Nathan muss nur sagen, du bist der Mann. Und er war zum Tod verurteilt. Er stirbt nicht. Warum stirbt er nicht? Weil er Buße tut. Aber aufgrund dieser Sünde, das sagt Nathan deutlich, geschehen Dinge in den nächsten Kapiteln im 2. Samuelwerk nach dieser Sünde. Das sind die nächsten 8, 9 Kapitel sind voll davon, dass all das, was Gott an Gericht und Züchtigung gesagt hat, trifft ein. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich will damit nur sagen, dieses richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das ist echt gefährlich. Und Gott, wenn er Gericht übt, Jesus Christus, wenn er Gericht übt über die Menschen, alle Völker, der muss gar nichts neu erfinden und der muss kein fremdes Gesetz den Menschen sagen. Er muss nur ihr Leben nehmen und was sie über andere Menschen gesagt haben im Laufe ihres Lebens und dann gesagt haben, der verdient die Todesstrafe. Den müsste man zusammenschlagen. Und so weiter und so fort. Ihr wisst selber, was man so redet, oder? Ihr macht das natürlich nicht. Solche Ideen kommen nie in euer Herz. Und das finde ich, ich finde das gerecht. Das ist so gerecht wie nur was. Das wird immer innerkulturell genau passend zu diesen Völkern und den Menschen, den Männern und Frauen, den Alten und Jungen, überall, wo sie sind. Gott wird immer nur das Wort nehmen. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, also auch positiv. Aus deinen Worten wirst Gott wird das Gericht für Gott ist ganz einfach. Er wird unser Leben nehmen, in seinem Licht durchleuchten und dann mit unseren Worten uns selber das Gute oder Schlechte zumessen. Römer 2, Vers 1. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Ich habe es schon manchmal gesagt, dass Paulus Jesus gut kannte und das Evangelium, was Jesus in den Evangelien uns sagt, das wusste er alles. Er hatte nicht nur Lukas als Reisebegleiter zeitweilig bei sich, sondern auch Johannes, Markus und die schrieben ja dann das Markus-Evangelium, Lukas-Evangelium und die hatten Zugang zu Informationen und er war selber kein Jünger Jesu, Paulus zu den Lebzeiten Jesu, aber er hat danach kräftig studiert. Und selbst wenn er Jesus oft nicht zitiert, er trifft das ist immer auf den Punkt. Und im Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 bis 3, Vers 20 will er zwei Dinge nachweisen. Er will nachweisen, alle Heiden sind unter der Sünde und alle Juden sind unter der Sünde. Und in Kapitel 1, 18 bis Kapitel 1, Ende beweist er, wie das heidnische Leben ist und wie Gottes Zorn die Heiden trifft. Und in Römer 2, 1 bis 3, Vers 20 das sagt er aber nicht öffentlich sozusagen, darum, oh Mensch, er sagt nicht darum, oh Jude, aber wenn man das liest, merkt man, das ist typisch für die Juden. Ne? Darum, oh Mensch, sagt er, die Juden wissen gar nicht, dass sie jetzt die Zielscheibe sind, dass die Zielscheibe gewechselt hat von den Heiden zu den Juden. Und deswegen habe ich Vers 1 noch mit dazu genommen, darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Jetzt springe ich von diesen ersten Versen zu Vers 17 in Kapitel 2, wo er das dann offen sagt. Bis die Verse vorher weiß man gar nicht genau, um wen geht's hier. Wenn man schlau ist, weiß man's. Aber jetzt lässt er die Katze aus dem Sack. Wenn du dich aber Jude nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Ich möchte das mal jetzt von den Juden auch auf uns anwenden. Hier wird ein Jude geschildert, der seine Bibel kennt, seine Bücher Mose und seine Propheten und so weiter, was wir das Alte Testament nennen. Dasselbe kann uns ja passieren als Christen. Wir kennen das Alte Testament und wir kennen das Neue Testament. Wir können dasselbe machen. Wir können sagen, Wenn du aber dich Christ nennst und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und maßt dir an, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind. Also ich bin jetzt Christ und ich kenne die Ethik und ich weiß genau, was richtig und falsch ist. Und jetzt lasse ich mal ordentlich einen Blitz los. Ja, boom. Dann fragt Paulus auch mich. Du machst dir das alle an, du willst evangelisieren, du willst Missionar sein, du willst die Leute sozusagen informieren. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und entehrst Gott durch Übertretung des Gesetzes. Das ist der Part von 2,1 bis 3,20 geht's weiter. In Kapitel 3 wechselt das dann, dass Paulus sagt, ich habe gerade bewiesen, dass sowohl die Heiden als auch die Juden alle unter der Sünde sind. Das sagt er in Kapitel 3, Vers 9. Dann zitiert er nochmal, um das zu beweisen, einen Haufen Bibelstellen bis Vers 20 und belegt damit auch für Juden, du Jude bist genauso sündig wie alle anderen. Du hast keine Chance. In Kapitel 3, Vers 20 ist die ganze Welt vor Gott schuldig und praktisch mundtot, auf dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. Das heißt, wenn einer gerettet wird, warum wird er gerettet? Wenn du, der du hier sitzt, glaubst, du bist gerettet, warum wird er gerettet? Es gibt nur einen Grund, Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der uns die Sünden vergibt und der sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Er ist der Bergprediger. Der Bergprediger, der geht ans Kreuz, um uns alle zu erlösen. Jetzt könnte man daraus einen falschen Schluss ziehen. Man könnte jetzt sagen, richten ist gefährlich, also jeder macht, was er will. Ne? In der Kirche macht der eine dies und der andere und keiner sagt vom anderen, das ist verkehrt, sondern jeder macht, was er will und der Herr wird schon irgendwie dann alles zurechtkriegen. Das ist jetzt auch nicht gemeint. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur Vers 1 und 2 liest, sondern dass man Vers 3 weiterliest. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und sieh, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ich finde das so genial, diesen Text. Ich habe euch schon mal erzählt, dass ich als Teenager, ich glaube, das war Pastor Otto, der uns das gesagt hat, lernt mal die Bergpredigt auswendig im Schülerbibelkreis. Und kann auch ein anderer von den Pastoren gewesen haben. Ich glaube, er war das. Und ich habe das dann gemacht. Was meint ihr, was ich für einen Schatz bei mir hatte, ohne dass ich die Bibel immer bei mir hatte? Ich hatte den Schatz in meinem Herzen. Und da kann man drüber nachdenken. Das ist absolut genial. Wenn einer sagt, ja, wir richten einander nicht und jeder macht, was er will, ist es denn gut, dass alle blind sind? Denn ich hatte mal einen in der Gemeinde vom Hackenberg, der war selber jemand, der sozusagen manchen Leuten Rat gab, die zu ihm kamen wegen körperlichen Gebrechen und Beschwerden und so weiter. Und der hatte mal ein Blatt genommen und aus Versehen an sein Auge gehalten und dann hat er sein Auge angeratzt. Das sollte man nicht machen. Der hat Schmerzen gehabt. Das war fies. Ja. Und jetzt stellt euch vor, das ist nicht nur ein Blatt, was das Auge anratzt, sondern da ist ein kleiner Splitter reingegangen und ist immer noch drin. Und wie kriegt man den raus? Und wem würdest du erlauben, den Splitter rauszumachen? Und jetzt kommt einer und sieht dich in deiner Not und du hast diesen Splitter im Auge und er sagt, komm, ich helfe dir. Und der Typ hat einen Dachbalken im Auge. Würdest du diesem Arzt vertrauen? Würdest du dich brav hinsetzen? Und der sagt, jetzt halt mal still, ja? Und du siehst, der Dachbalken ist in seinem Auge. Jesus hat manchmal herrlich übertrieben. Also manche Gleichnisse Jesu sind so krass. Kamel und Nadelöhr, ja? Du kriegst ein Kamel nie durch ein Nadelöhr. Manchmal gibt es dann Ausleger, die sagen, das war nicht eigentlich ein Kamel, das ist falsch übersetzt und so weiter. Und da gab es ein Tor in Jerusalem und das hieß das Nadelöhr. Und wenn man ein Kamel genommen hat und richtig geschubst hat und geruckelt hat, kriegte man das mit Mühe rein. Könnt ihr abhaken, Leute? Jesus meint wirklich ein Kamel und er meint wirklich ein Nadelöhr. Du kriegst es nie hin. Du kriegst kein Kamel durch ein Nadelöhr und genauso kann kein Reicher ins Reich Gottes kommen. Das ist total übertrieben, das Bild, aber wir können es sehr gut verstehen. Und wenn ich einen Splitter im Auge hätte und ich sehe einen Typen mit dem Dachbalken in seinem Auge, den lasse ich nicht mein Augenarzt sein. Aber so sind wir. So sind wir. David wusste, dass er schuldig war. Er hatte die Ehe gebrochen und hatte einen seiner Helden umgebracht. Fies umgebracht, um das zu vertuschen. Und diese, praktisch sein Zorn über diese Sünde brodelte in ihm selber. Und die Geschichte von Nathan, obwohl sie sozusagen völlig, das war sozusagen völlig untertrieben. David hatte nicht nur ein Lamm gestohlen. Aber diese Geschichte hat in ihm etwas hervorbrechen lassen und das Todesurteil, der Mann ist des Todes, rausgeholt. Und dann musste Nathan nur noch sagen, das bist du. Du bist der Mann. Aber merkt ihr, wie das in uns ist? Oft wird es so sein, dass wir dort, wo andere Menschen sündigen, wo wir sie sehen, und es kann sein, dass es bei denen die Sünde nur die Größe eines Splitters hat. Aber dieselbe Sünde gibt's bei mir. Und dieselbe Sünde gibt's bei mir in groß. Und es kann sein, dass ich auf diese Leute überstark reagiere, überreagiere. Und dass ich Urteile über die spreche und mich ärgere. Und in einer Art und Weise das mache. Und stell dir vor, der Boomerang, der dich treffen wird im Gericht Gottes, wenn du das nicht erkennst. Von daher, Gott sei Dank, gibt es Augenärzte. Jesus war der einzige Augenarzt, der nie einen Splitter im Auge hatte. Und er hatte die Sanftmut und er hatte die Art, praktisch sich anderen Leuten zuzuwenden. Und viele Sünder, der zog die Sünde an wie ein Magnet. Wie Licht Motten anzieht, Lukas 15, Vers 1. Alle Sünder, alle Zöllner und Sünder kamen beständig zu ihm. Und jetzt möchte er, dass du, wenn du einen Balken im Auge hast, den los wirst. Und dass du dann den Auftrag wahrnehmen kannst, die Splitter aus den Augen der anderen zu ziehen. Die Lösung ist nämlich nicht, dass wir alle mit Dachbalken oder Stuhlbein oder Streichhölzern im Auge rumlaufen, sondern die Lösung ist, dass jeder dort, wo er Sünde hat, dass ihm geholfen wird. Jesus sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Die Bergpredigt richtet sich an Kranke. Es geht darum, Gott möchte dir und Gott möchte mir helfen. Jesus möchte dir und mir helfen. Er ist dafür am Kreuz gestorben und er will nicht, wenn er sagt, richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Er will nicht damit auslösen, dass wir uns nicht kümmern um die anderen. Dass keiner keinem anderen was sagt. Manchmal kann es so hilfreich sein, dass jemand sieht, was los ist im Leben eines Bruders oder einer Schwester und dass er sanftmütig und freundlich und barmherzig ihn anspricht. Das ist nicht verkehrt. Im Gegenteil, das steht in der Bibel. Und manch einer würde vielleicht dann wieder ein Stück weit rauskommen aus der Gefangenschaft, in der er gelandet ist. Deswegen, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte, habe ich Matthäus 18 zitiert, also sozusagen lesen lassen, die Schriftlesung nicht erst mit dem Text, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, sondern mit dem Gleichnis von den 100 Schafen vorher, weil das zeigt den Kontext. Es geht darum, den Bruder zu gewinnen. Es geht nicht darum, zu ihm zu sagen, du sündigst, tu Buße, bumm, wenn nicht, kriegst du eine schlimme Strafe. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du siehst, der Bruder ist in Gefahr, vom Weg abzukommen. Er ist in Gefahr, den Kontakt zu Jesus ganz schwach werden zu lassen, bis dahin ihn zu verlieren. Und es geht darum, mit Weisheit, mit Sanftmut, mit Liebe, ihn zu gewinnen, ihn zurückzugewinnen. Und deswegen habe ich das praktisch, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins ist unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte. Wenn Jesus in Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte, dann zeigt er, das bin ich. Jesus möchte nicht, dass irgendeiner, der sich zu ihm bekehrt hat und das Evangelium angenommen hat, in eine Krise seines Lebens gerät und dann abkommt und nie wiederkommt. Er möchte, wenn er weggeht, möchte er, dass der wiederkommt. Er selber will sich darum kümmern, aber er möchte auch uns benutzen. Er möchte, dass wir ein offenes Auge haben und dass wir beten und dass wir die Last anderer aufs Herz nehmen und dass wir auch mal so ein Gespräch suchen. Galater 6, Vers 1. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Der Kontext ist sehr passend, der Kampf zwischen Fleisch und Geist in Galater 5 vorher, die Verse vorher. Und da merkt man, das betrifft uns alle. Es gibt keinen Christen, wenn er ehrlich ist, und ich hoffe, wir sind ehrlich, es gibt keinen Christen, der nicht einen Kampf hat zwischen Geist und Fleisch. Das Gute ist, dass es den Kampf gibt. Wenn der Geist Gottes in dir nicht leben würde, du hättest keinen Kampf. Du würdest auf einseitig drauf lossündigen und du würdest dich selber letztlich in Stücke sündigen. Du würdest aus deinem Leben einen Scherbenhaufen machen. Aber weil der Geist Gottes in dir ist und er dich wachrüttelt im Gewissen, gibt es diesen Kampf. Und dann ist es gut, dass es Sanftmütige gibt. Und wie machen die das? Sanftmütig, sie versuchen ihm zurechtzuhelfen. Sie wissen aber auch, dass ich selber versuchlich bin und das, was er getan hat, könnte ich auch tun. Und es geht darum, die Last zu tragen, dass man weiß, der Bruder oder die Schwester sind unter der Last der Sünde und ich helfe ihm zurecht, damit er die Last los wird. Okay, Augenrettung braucht klare Sicht, also das ist auch der Auftrag in unserem Text mit drin. Jetzt kommt noch der Vers 6, der ist natürlich besonders interessant mit den Hunden und den Schweinen. Worum geht's jetzt? Wechselt Jesus das Thema? Nein, es ist dasselbe Thema. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Die Hunde und die Schweine meinen Menschen. Es wundert sich natürlich, kann man das Jesus zutrauen, dass er einen Menschen Hund nennt oder ein Schwein nennt? Es geht darum, dass Hunde und Schweine sind unreine Tiere, weil die reinen Tiere waren die, die wiederkäuten, also in den Büchern Mose steht das, im dritten Buch Mose kann man nachlesen. Es mussten Wiederkäuer sein, jetzt im biblischen Sinne, nicht im modernen Sinne. Es gibt praktisch da Überlappung mit unseren Wiederkäuern und zum Teil auch Unterschiede. Und sie mussten ganz durchgespaltene Hufe haben. Warum das ist, fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Gott hat das in der Tora verhängt und die Tiere, die diese beiden Qualifikationen erfüllten, unter den Landtieren, die waren rein und die anderen waren unrein und waren für Israeliten verboten. Und dazu gehörten halt auch die Hunde und die Schweine. Und die Juden hatten angefangen, eben die anderen, die unrein sind, als Unbeschnittene und so weiter und so fort, als Götzendiener, dass sie sagten, eben das sind Hunde oder das sind Schweine, das sind unreine Menschen. Und Jesus greift das hier auf. Als Beleg nehme ich seinen Schüler Petrus, schreibt im zweiten Petrusbrief über falsche Lehrer. Das ganze Kapitel 2 im zweiten Petrusbrief handelt von der Warnung vor falschen Propheten, die Leute verführen wollen zu sündigen und ihnen Freiheit verheißen. Und ich zitiere jetzt mal ein paar Verse davon. Denn sie reden stolze Worte, 2. Petrus 2, Vers 18, und locken durch ausschweifende fleischliche Begierden diejenigen an, die gerade erst denen entronnen waren, die im Irrtum leben, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als am Anfang. Denn es wäre besser für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Das heilige Gebot wäre, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und aller Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Oder wie Jesus in der Bergpredigt später sagen wird, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch, das ist das Gesetz oder die Propheten. Und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. So, jetzt können wir verstehen, worum es geht bei den Hunden und den Schweinen. Der Hund wird hier geschildert als jemand, der was gefressen hat und dann bricht das aus. Und das Schwein wird gewaschen, ist dann pieksauber und nachher sieht es eine schöne Schweinesuhle und juhu, wieder rein. Das Problem bei den Hunden und Schweinen ist, dass die nie echt bekehrt waren. Das ist jetzt wichtig. Der Hund hat nie sein Hundsein abgelegt und das Schwein hat nie sein Schweinsein abgelegt. Das hat sich bekehrt im Rahmen von irgendwie Evangelium. Teilweise mag da auch ein falscher Lehrer mit drin gewesen sein. Auf jeden Fall bei diesen falschen Propheten setzt Petrus voraus, dass die nicht wirklich echt sind. Jesus wird in Matthäus 7 nachher sagen, hütet euch vor den Wölfen, die in Schafskleidern zu euch kommen, aber inwendig sind die von den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, aber inwendig sind sie reißende Wölfe. Und die reißende Wölfe produzieren halt andere Scheinchristen und von daher, es geht jetzt praktisch um ein, wenn ich zurückspringe, wenn du seelsorgerlich jemandem helfen willst, das ist eine heilige Handlung. Das ist das Heilige und das sind die Perlen. Das setzt voraus, dass der andere bereit ist zu kooperieren. Das wird dir jeder Seelsorger sagen. Du kannst Leuten nicht helfen, die nicht wollen. Und wenn du siehst, als einer, der ein Herz hat für andere und du möchtest eigentlich helfen, aber da blockiert einer und der will nicht und der akzeptiert auch Jesus nicht und akzeptiert auch nicht das Wort Gottes, dann musst du ihn leider lassen als das, was er ist. Von daher ist dieser Vers, so komisch er klingt, mit den Hunden und den Säuen, eine Warnung Jesu, das, was ihr an Heiligem habt, müsst ihr anbieten. Wir sollen es der ganzen Welt anbieten. Alle Völker, alle Menschen, alle sollen das Evangelium hören. Aber die müssen reagieren. Und sie werden in ihrer Reaktion signalisieren, ob sie es wollen oder nicht. Und ihr seht das in der Apostelgeschichte. Wenn die signalisiert haben, dass sie nicht wollen, was hat Paulus gemacht? Sie haben den Staub von ihren Kleidern abgeschüttelt und sie haben öffentlich gesagt, ihr erachtet euch des ewigen Lebens nicht wert. Das könnte man, das wäre natürlich sehr beleidigend, mit dem Wort Hund und Schwein verbinden. Das hat Paulus nicht gemacht und das sollen auch wir nicht machen. Aber wir sollen praktisch wissen, für die Juden war das verständlich. Die Zuhörer der Bergpredigt waren Juden, Petrus und Co., die haben das gut verstanden. Praktisch, was Jesus hier sagt, ist, es gibt etwas in diesen Menschen, das ist eine Feindschaft gegenüber dem Heiligen. Es ist eine Feindschaft gegenüber dem Wertvollen. Und sie würden die Perlen nur zertreten und sie würden das Heilige nur verachten. Das heißt, da ist etwas Befreiendes drin. Wenn wir das Evangelium gesagt haben und da ist jemand, der es nicht will, wir sind frei. Wir haben es gesagt. Ja? Wir müssen da nicht immer und immer weitermachen. Wir können ja beten. Und wenn Gott schenkt, kann er das Herz öffnen. Das heißt, zusammenfassend, was haben wir heute gelernt aus diesen interessanten 6 Versen? Gute Augenärzte werden dringend gesucht. Ihr seht, das habe ich fett gedruckt. Ja. Es geht darum, dass Menschen, die Sünder sind und die durch Jesus Hilfe bekommen haben, dieses Heil, was sie erlebt haben, anderen anbieten, dass sie augenkrank waren und anderen Kranken helfen, gesund zu werden, in Demut und in Sanftmut. Gute Augenärzte werden dringend gesucht, die nicht andere verurteilen, sondern barmherzig sind, weil sie selber von schwerster Augenkrankheit geheilt wurden. Die denen mit Sanftmut und ruhiger Hand helfen, die sich gerne helfen lassen wollen. Allerdings gibt es auch Menschen, die das Heilige nicht wollen und die Perlen nicht wertschätzen. Und wir dürfen sie in Ruhe lassen. Amen.